Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Natürlich auch hallo Alfred.
Hallo.
Du hast uns heute nur grüne Werte mitgebracht, grüne Aktien, ja? Mit einer sehr grünen Sendung.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, erneuerbare Energien, Solar, Wind und Elektromobilität haben wir auch noch am Start. Wir starten.
Gute Wahl.
Definitiv. Für die Zukunft sowieso. Wir starten auch mit der Solarbranche mal in die Sendung mit SMA Solar, denn heute Morgen gab es hier Zahlen und Ausblick, der natürlich auch besonders wichtig ist. Okay. Ist offenbar gut ausgefallen.
Genau, die Zahlen waren ja eigentlich hinlänglich so erwartet worden. SMA hat ja letztes Jahr noch mal eine Prognose abgegeben. Die hat man jetzt ungefähr getroffen. Das ist eigentlich schon abgehakt. Wichtig war, und darauf haben alle gewartet, wie blickt SMA Solar ins neue Jahr, ins Jahr 2023. Und das sieht sehr gut aus. Wobei man muss immer sagen, SMA Solar ist immer sehr vorsichtig mit Prognosen. Insoweit ist es eine Überraschung, dass man tatsächlich jetzt 1,35 bis 1,5 Milliarden Umsatz erwartet. Doch ein ganzes Stück mehr als die Analysten, die nur knapp 1,3 Milliarden gedacht haben. Auch beim operativen Gewinn soll es besser laufen als gedacht. Insoweit die Reaktion der Aktie auch recht deutlich. 6%, das waren glaube ich sogar schon mal 8%. Jetzt muss man dazu sagen, die Aktie ist ja vorher recht stark, nicht stark gefallen, aber hat doch ordentlich nachgegeben von 84 bis runter. Gestern waren wir mal kurz unter 70 sogar. Insoweit finde ich das noch nicht genug als Reaktion auf diesen schönen Ausblick. Vor allem, es wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Wie gesagt, SMA ist sehr vorsichtig, aber der Auftragsbestand lässt darauf schließen, dass da noch mehr geht. Über 2 Milliarden waren es zum Ende des vergangenen Jahres. Und der produktbezogene Auftragsbestand hat sich sogar vervielfacht im Vergleich zum Vorjahr. Also dieser Solarboom, der weltweit läuft, der geht auch an SMA nicht spurlos vorbei. Und insoweit, glaube ich, da werden wir in diesem Jahr noch einiges wahrscheinlich an Prognoseanhebungen sehen.
Wir können beim Solarboom bleiben, wenn wir auf First Solar blicken und auch über die Zahlen und den Ausblick sprechen, der vergangene Woche schon vorgelegt wurde und die Reaktion der Aktie darauf.
Genau, da sieht man mal, was passieren kann. First Solar ist im Vorfeld schon recht stark gestiegen. Im letzten halben Jahr hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Und dann gab es nach den wirklich extrem guten Zahlen vor allen Dingen der sehr, sehr gute Ausblick. Und was auffällt, ist, dass auch First Solar einen sehr starken Gewinnausblick gegeben hat. Die Gewinnerwartungen für dieses Jahr will man weit übertreffen. Und jetzt könnte man meinen, dass dieser Kurs ein Allzeithoch ist. Ist es aber nicht. Das ist der höchste Stand seit 2007. Oder besser gesagt 2008. Da war die Aktie schon mal bei knapp über 300. First Solar ist so ein bisschen auch so das Aushängeschild der Branche. Es ist zwar nicht der größte Solarkonzern, das ist mittlerweile Enphase vom Börsenwert her, aber es ist natürlich trotzdem einer der größten Modulbauer in den USA. So ein bisschen immer noch das Leitmotiv. Insoweit positives Signal für den ganzen Markt, dass dieses Schwergewicht auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen ist.
Auf Enphase schauen wir an der Stelle jetzt mal nicht, aber du hast uns einen anderen Solarwert mitgebracht, den wir hier noch nie besprochen haben, an der Stelle
genau.
Zumindest.
Genau, mal was Neues.
Maxeon Solar, aber auch da ist eine klasse Reaktion auf die Aktie.
Genau, eigentlich wirklich war ich gestern sehr erstaunt. Die Aktie ist 44% gestiegen an einem einzigen Tag. Und die Zahlen waren eigentlich gar nicht so gut. Sie lagen so in etwa im Rahmen der Erwartung. Maxeon Solar vielleicht als Erläuterung ist ein Modulhersteller, gehörte bis 2020 zu SunPower, wurde dann abgespaltet und jetzt ist es eine eigenständige Firma. SunPower macht Installationen, Maxeon macht die Solarmodule, beliefert natürlich auch SunPower. Und der Grund für diesen extremen Anstieg waren nicht die Zahlen, sondern auch hier ging es um den Ausblick. Maxeon hat angekündigt, im ersten Quartal 2023 erstmals operativ profitabel zu werden seit der Abspaltung im Jahr 2020. Und ja, da sieht man mal, wie so eine eigentlich kleine Meldung die Kurse beflügeln kann. Ich habe es ein paar Mal gesagt, die Solarbranche ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen, kommt jetzt erst wieder in den Fokus. Und ja, mit solchen Kurssteigerungen kommt man natürlich schon ins Rampenlicht wieder zurück. Das lässt sich nicht verhehlen, macht aber auch Sinn. Ich würde jetzt die Aktie nicht kaufen wollen. Ich wollte nur mal zeigen, was da möglich ist, wenn die Zahlen und gerade auch, wenn es um die Gewinne geht, wenn die operativen Margen anziehen, was das dann für Auswirkungen haben kann.
Ja, und wenn der Ausblick die Anleger überzeugt, morgen werden ja tatsächlich Zahlen von Jenko Solar vorgelegt, unser nächster genau. Wert. Fast schon überraschend früh, denn eigentlich sind die ja immer so mit die Letzten, die irgendwie so Ende
März oder so. Ja, das war jetzt ganz erstaunlich. Man hat jetzt vor 3 Tagen euch bekannt gegeben, dass man am Freitag Zahlen vorlegen wird. Normalerweise ist dieser Vorlauf 2 Wochen im Schnitt und eigentlich Jenko Solar die Zahlen fürs vierte Quartal und fürs gesamte Jahr kommen immer erst im April und jetzt ja schon Anfang März oder Mitte März, je nachdem. Da bin ich gespannt, denn es gab ja schon vorab die Zahlen der operativen Tochter, die in China notiert ist. Die sind sehr gut ausgefallen. Also man muss jetzt mittlerweile davon ausgehen, dass die Analystenprognosen klar übertroffen werden. Spannend wird es dann, wie die Aktie reagiert. Wird es dann sowas wie Maxion, also 44% wird Ingersoll jetzt nicht machen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber es gab jetzt tatsächlich viele positive Überraschungen. Es wäre überraschend, wenn Ingersoll nicht positiv überrascht. Also es sind viele Faktoren da, die einfach dafür sprechen. Hier geht es einmal mehr auch vor allen Dingen um die Gewinnmarge, die ja bei Ingersoll historisch immer sehr schwach war. Das ist auch der Grund, warum die Aktie nie so richtig ins Laufen kam. Das kann sich jetzt alles ändern. Ich bin sehr gespannt. Morgen Mittag, so 13 Uhr, ist es soweit, was da passiert. Und man sieht, die Aktie hat wenig gemacht. Und Ingersoll ist gerade auch im Vergleich zu First Solar einfach erschreckend niedrig bewertet. Gerade mal mit einem Fünftel des Jahresumsatzes First Solar mit dem Fünffachen, also genau 25 Mal so hoch. Da ist eigentlich noch viel Luft nach oben. Und wenn die Zahlen jetzt nicht komplett enttäuschen, dann sollte auch die Aktie entsprechend reagieren.
Das heißt, dass man ja, wenn man deinen Einschätzungen auch glaubt und auch mit einer positiven Überraschung rechnet, dass man heute noch einsteigen kann?
Ja, es ist immer ein Zock. Ich meine, Ingersoll hat auch schon oft gute Zahlen vorgelegt und die Aktie ist dann gefallen. Also da kann immer alles passieren. Am besten, man hat diese Aktie schon vorher, klar, man hat sie auch schon länger, und man wird sie auch noch lange halten. Denn ich glaube, da hat sich jetzt doch maßgeblich was geändert in der ganzen Branche, dass tatsächlich erstmals weltweit die Solarnachfrage so stark gestiegen ist und die großen Firmen, auf die wird das abstrahlen und Ingersoll gehört definitiv zu dieser Gruppe.
Dann lassen wir Solar und wenden uns Windenergie zu. Nordex hat nämlich auch vorläufige Zahlen vorgelegt. Die Marge steht ja immer im Mittelpunkt. Die hat ja immer enttäuscht in den letzten Monaten, Jahren. Wie sieht es denn diesmal aus?
Ja, kontinuierlich hat sie auch wieder enttäuscht. Man hat ja nicht viel erwartet. Eine negative Bruttomarge von 4% ist schon schlecht genug. Jetzt hat man 4,3 gemeldet. Das ist jetzt nicht viel schlechter, aber das zeigt doch, dass die Windbranche noch mehr Gewinnprobleme hat als die Solarbranche. Die Margen sind hier historisch immer schlechter schon gewesen und sie verbessern sich eigentlich kaum. Das Umsatzwachstum von 5% war jetzt auch nicht so toll. Was bei Nordex natürlich gefehlt hat, war der Ausblick auf das laufende Jahr. Den wird es erst Ende des Monats geben. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Aktie ja sogar erst im Minus war. Jetzt hat sie sich plus minus null gerettet. Ich finde Nordex auf dem aktuellen Niveau nicht gerade günstig. Und ohnehin in der Windbranche tue ich mich schwer, gute Firmen zu finden. Die einzige, die mir gut gefällt, ist die Ørsted, die Aktie ist auch sehr schwach, gerade neues Jahrestief gemacht. Irgendwie läuft Solarwind den Rang doch deutlich ab und ich würde mich da eher im Bereich Solar aufhalten als bei Wind und mit den Zahlen im Rücken, also operative Verluste. Ob das dieses Jahr besser wird, das wird sehr schwer, insoweit Wind und gerade Nordex jetzt nicht bei mir auf der Kaufliste.
Okay, präferieren wir die Sonne oder du zumindest an der Stelle. Dann kommen wir jetzt zur Elektromobilitätsbranche, Tesla. Wir haben eigentlich diverse Themen, die im Fokus stehen. Wir haben noch nicht über den Investor Day gesprochen. Es gibt ja gespaltene Meinungen, komplette Enttäuschung und visionär. Wie siehst du es auf der einen Seite und zum anderen mal noch Verkaufszahlen aus Deutschland für den Februar? Da wirst du auch noch drauf eingehen.
Also eine Enttäuschung war der Investor denn nicht. Also wer wirklich ein bisschen Zeit hat, sollte sich diese 3 bis 4 Stunden, 3,5 Stunden wirklich mal anschauen. Klar, es haben viele erwartet, dass Tesla jetzt das $25.000 Auto auf die Bühne fahren lässt. Wichtiger ist eigentlich, finde ich, wie man das schaffen will, so ein Auto zu bauen. Und genau diesen Weg hat Tesla aufgezeigt auf dem Investor Day und zwar auch recht detailliert. Wer davon gelangweilt ist, der soll sich was anderes anschauen. Es ist schon wichtig zu wissen, wie Tesla da hinkommen will. Und ich habe mal 1, 2 Folien aus dieser Präsentation mitgebracht, die eigentlich ganz gut zeigen, dass Tesla nicht nur, was man weitermachen wird, man wird die Batterieproduktion optimieren, man wird auch den Antriebsstrang optimieren, verbessert, aber man wird auch die Produktion komplett neu, ich will nicht neu erfinden, aber doch schon maßgeblich ändern. Es war eigentlich immer so, dass man bei Autos das fertige Auto erstmal zusammengesetzt hat und dann hat man ums Auto rumgebaut. Tesla macht das jetzt anders, man setzt das Auto nicht mehr komplett zusammen zu Anfang, sondern man baut nur noch Teile zusammen, was ermöglicht, dass man viel intensiver an diesen Teilen arbeiten kann als im ganzen Auto. Das sind Ersparnisse von 30-40% Input in der Produktionsoptimierung. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man nicht immer erst das ganze Auto hat. Man muss das ganze Auto dann komplett eher von A nach B bewegen, was natürlich sehr kostenintensiv ist, sondern man nimmt sich einzelne Teile, produziert die, lackiert die schon mal. Jetzt war es so, man baut das Auto erst komplett zusammen und lackiert es dann komplett. Aber ich kann doch schon mal die Türen, die Seitenteile lackieren und hinterher quasi wie Unboxing nennt Tesla das. Hinterher werden diese einzelnen Teile zusammengesetzt und das erspart doch einiges an Zeit, Kosten. Einiges heißt konkret, durch diese optimierte Produktion wird Tesla bei der nächsten Generation an Autos 40% der Fläche einsparen können in der Fabrik und 50% der Kosten. Das ist quasi das Endergebnis aus allen Optimierungen, Batterieoptimierung, Antriebsstrangoptimierung und vor allen Dingen diese Produktionsablaufoptimierung. Und das ist eigentlich schon sehr beeindruckend, denn auf der jetzigen Plattform, die ja schon sehr gut ist, die anderen Hersteller ja erst noch haben wollen, ist Tesla schon zwei Schritte weiter und sagt, hey, wir machen schon die neue Generation und da können wir nochmal die Hälfte der Kosten einsparen.
Und es gilt für die Fabriken, die jetzt neu gebaut werden oder werden die anderen auch umgebaut?
Die anderen werden umgebaut, aber damit kann ich diese Einsparung nicht erreichen. Das gilt für die neue Fabrik, vor allen Dingen dann auch für die neue Gigafactory in Mexiko, wo dann auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich dieses neue Auto, diese nächste Generation produziert werden soll.
Wir sehen hier noch die, was ich auch kurz erwähnt habe, die Verkaufszahlen für den Februar aus Deutschland. Also welche Autos am meisten verkauft wurden.
Genau, da geht es jetzt nicht nur um reine Elektroautos. Sieht man ja, es sind keine Elektroautos dabei, bis auf das Tesla Model Y. Und das hat es im Februar in Deutschland auf den zweiten Platz geschafft. Nur der VW Golf hat sich besser verkauft. Und das ist wirklich beeindruckend, dass ein Elektroauto und dann noch ein amerikanisches auf den zweiten Platz vorfährt in den Verkaufszahlen. Das Tesla Model Y war, glaube ich, im letzten Jahr auf Platz 4 der meistverkauften Autos weltweit. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr noch weiter nach vorne fahren. Ja, da sieht man mal, dass Volkswagen zwar mit seinen Benzinern da vorne weiter fährt, aber ein Elektromodell hat man nicht in die Top 3 geschafft.
Ich meine die Top 10.
Ich meine nicht mehr die Top 10, ja, das stimmt.
Das war noch kurz die Aktie, da hat sich relativ wenig getan, ist doch wieder ein bisschen konsolidiert ja schon seit längerem, aber zuletzt ging es auch wieder ein bisschen nach unten.
Ja, es gab jetzt nicht nur positive Nachrichten. Also zum einen, der Investor, der hat doch einige Anleger enttäuscht, andere eben nicht. Das ist wie bei Tesla immer. Es gibt immer die zwei Lager. Die einen finden es gut, die anderen nicht so gut. Dann gab es tatsächlich auch einige Rückrufaktionen. Es ist bei Tesla immer kein Drama, weil man das meiste softwareseitig lösen kann. Und es gab auch negative Analystenstimmen. Bärenberg hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, das Größte ist jetzt erstmal im Kurs drin. Wir sagen zwar Kurs die 210, das ist immer noch ein bisschen Luft, aber wir sagen einfach nur halten. Und es ist ja auch logisch, ich habe es ein paar Mal gesagt, dass nach einer Kursverdopplung innerhalb von wenigen Wochen auch mal eine Konsolidierung eintreten muss eigentlich insoweit. Die Frage ist, wie weit geht es jetzt runter? Wir charttechnisch sind wir jetzt da doch eher, sieht es nicht mehr so gut aus. Vielleicht kriegen wir nochmal $15 nach unten, aber es ist auf dem Niveau und jetzt auch mit dem Hintergrund in diese neue Generation, diese nächste Plattform, die kommt, da ist einiges an Potenzial. Die Gigafactory in Mexiko, die 1 Million Autos bauen soll. Da gibt es vieles Positives und die Aktie, finde ich, ist auf dem aktuellen Niveau nicht teuer, vor allen Dingen nicht zu teuer, schon das dreimal nicht, während sie hier natürlich viel zu günstig war, sind wir jetzt auf einem Niveau, was immer noch Luft nach oben lässt, mehr als nach unten. Und an schwachen Tagen würde ich durchaus mal auf der Käuferseite mich bei Tesla aufhalten, wenn man nicht schon mit dabei ist.
Wir blicken auch noch auf BYD an der Stelle, wo es auch Zahlen für den Februar gab, da jetzt aber nicht aus Deutschland, weil da würde BYD natürlich nicht auftauchen, also nur aus China in dem Fall, da sehen wir, wie es da lief.
Ja, wo es gab Verkaufszahlen insgesamt, wobei natürlich BYD immer noch über 90 oder sogar 95% seiner Autos in China verkauft.
Ja. Wollen wir die uns gleich
anschauen? Ja, schauen wir uns die kurz gleich an, weil erstmal vielleicht der Gesamtmarkt in China, das ist ganz interessant, auch für später Lithium. Der Januar war sehr schwach. Im Januar sind in China nur 330.000 Elektroautos verkauft worden und damit weniger als im Januar des Vorjahres. Das ist der grüne Balken. Und da hat man so ein bisschen Befürchtung gehabt, ja Mensch, puh, der chinesische Markt schrumpft, der Elektroautomarkt, das gab es noch nie. Also es gab es, oder ich glaube wirklich noch nie. Ist aber ganz einfach zu erklären, dass im Januar das Neujahrsfest war und da quasi eine Woche oder eine gute Woche der Markt komplett stillstand. Letztes Jahr war das im Februar. Insoweit sind auch die guten Februarzahlen zu erklären. Auch hier der schwache Februar des Vorjahres. Und jetzt haben wir halt einen sehr, sehr guten Februar gehabt. Auch Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man Januar und Februar zusammennimmt, dann hat man quasi das Mittel. Und auch da ist der Markt gewachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie im letzten Jahr. Aber man sieht es hier, die grünen Balken, das große Wachstum kommt eigentlich immer erst so ab in der zweiten Jahreshälfte. Und das wird wahrscheinlich in diesem Jahr so ähnlich sein. Ja, und wenn man die Zahlen von BYD sieht, die Verkaufszahlen, die vorgelegt worden sind, ein ähnliches Bild auch hier. Der Januar war eigentlich sehr stark im Vergleich zum Vorjahr, aber der Februar weit über 100% Wachstum. Und man kommt wieder an die 200.000 ran, die man letztes Jahr ab September eigentlich regelmäßig übertroffen hat, 200.000 verkaufte Autos. Das sieht nach wie vor gut aus.
Eine dritte Grafik mit den Zahlen haben wir auch noch.
Genau, das ist lange habe ich auch nicht mehr drauf geschaut auf die Nutzfahrzeuge. Da sieht man nochmal, da ist nicht viel passiert, aber in diesem Jahr hat BYD doch enorm zugelegt. Da geht es ja um elektrische Müllfahrzeuge. Es geht natürlich auch um Elektrobusse. Also diese Nutzfahrzeuge sind doch wieder stark im Kommen gewesen im Januar, Februar. Wäre sehr beeindruckend und da bin ich auch mal da gespannt, wie es da weitergeht.
Dann kurzer Blick noch auf die Aktie, wie sich die zuletzt entwickelt hat und wie es weitergehen könnte.
Ja, da kam ein bisschen Dynamik rein im Januar, aber das ist auch wieder raus. Auch hier, man hat so ein bisschen, die Zahlen im Januar waren nicht so gut, jetzt die Februarzahlen hat man so hingenommen. Es ist insgesamt so ein bisschen so die Luft raus erstmal. Das ist aber auch hier vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man da nochmal Schwung aufnehmen kann. Und wer sich mal die Bewertung von BYD anschaut, die Bewertung, die Firma wird mit einem einfachen Umsatz, Jahresumsatz bewertet für dieses Jahr, der erwartet wird. Das ist nicht viel, da ist Luft nach oben drin. Die Frage ist, wann das passiert, kann ich auch nicht beantworten. Aber wichtig ist, dass die Basis da ist, die Verkaufszahlen passen, das Wachstum passt und ja, das dem, da haut alles hin.
Da haut alles hin. Ich glaube, am nächsten Wert kannst du das nicht mehr wirklich sagen. Es gab ja schwache Zahlen, schwachen Ausblick.
Genau.
Nimmt es ein bisschen die Fantasie bei NIO, darum geht es jetzt raus.
Also es ist grundsätzlich ja so, man muss sich überlegen, der Elektroautomarkt hat im letzten Jahr einen riesen Lauf gehabt und man kann schon so sagen, wer die großen Gewinner sind. Und das sind ganz klar Tesla und BYD, vor allen Dingen was die Profitabilität angeht. Und das ist, was allen anderen fehlt und das fehlt auch NIO. Man hat jetzt nochmal eine sehr schwache Marge im Schlussquartal vorgelegt. Der Ausblick für das erste Quartal war auch nicht gut. Und es wird unheimlich schwer für alle anderen an Tesla und BYD heranzukommen. Und mit diesen sehr schwachen Zahlen, man wächst zwar immer noch ganz ordentlich, aber man muss es auf die Reihe kriegen, zu wachsen und gleichzeitig in die Profitabilität zu kommen. Und das wird sehr schwer, wenn Tesla und BYD, Tesla hat ja die Preise gesenkt, hat so ein bisschen so einen Preiskampf entfacht. Und ob den jetzt NIO mitgehen kann, man muss ihn mitgehen, sonst kriegt man das Wachstum nicht hin. Aber es gibt wieder zulasten in der Profitabilität. Insoweit habe ich tatsächlich mich auch von NIO verabschiedet. Und auf Deutsch gesagt, ich habe es ja auch von meiner Empfehlungslistung runtergenommen, weil es eben, klar, NIO kann das schaffen, aber jetzt erstmal wird das erste Quartal schwach, das zweite wahrscheinlich auch. NIO hat gesagt, im dritten, vierten Quartal werden wir die Margen wieder hochbekommen. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und bis dahin muss man mal sehen, wie sich die Preise entwickeln, was Tesla noch so macht auf dem China-Markt, was BYD treibt. Also schwierig und die Risiken sind mir jetzt einfach hier zu hoch geworden.
Also keine Empfehlung mehr, man kann sie auf der Watchlist lassen, was es irgendwann wieder
interessant wird. Ich schaue mir die auch weiter an, aber man sieht sie auch am Kurs, die Aktie kommt auch überhaupt nicht in Schwung, ist so ständig auf dem Jahrestiefständen vom letzten Jahr, da verharrt sie, muss man im Moment nicht haben.
Dann schauen wir mal auf den letzten Wert und da kommen wir jetzt auf die Lithiumbranche zu sprechen, American Lithium, wir hatten eine kurze Erholung gesehen, genau. Die ist aber auch schon wieder passiert.
Ich habe jetzt mal American Lithium exemplarisch mitgenommen für alle Lithiumwerte, die alle schwach sind, gerade in den letzten Tagen wieder. Es gibt dafür keinen spezifischen Grund, es ist ein bisschen allgemein die Angst vor schwachen Elektroautoverkaufszahlen. Diese Angst ist eigentlich gerade in China, die ist nicht gerechtfertigt. Dann gab es wieder negative Analystenstimmen, die gesagt haben, ja, Lithium, das Angebot wird steigen, die Nachfrage kommt nicht mit und wir werden ein Überangebot haben. Diese Stimmen gab es ja letztes Jahr auch schon. Ich habe gestern gerade erst noch mit jemandem gesprochen, der aus der Branche kommt und der sagt, alles Quatsch, die Lithiumpreise, gerade die neuen Verträge sind weiterhin sehr hoch, die Nachfrage ist groß. Es sind für mich immer so zwei Welten, die einen sagen das und die anderen sagen genau das Gegenteil. Die Wahrheit liegt, glaube ich, nicht in der Mitte, denn die Lithiumnachfrage wird hoch bleiben. Man hat auch jetzt auch so ein bisschen vielleicht Angst gehabt, Tesla hat ja gesagt, sie brauchen beim neuen Antriebsstrang keine seltenen Erden mehr, dass man vielleicht auch Lithium irgendwann nicht mehr braucht. Alles Quatsch, Lithium wird für Batterien gebraucht, auf Sicht der nächsten 10 Jahre mindestens, es wird keine Alternativen geben. Und American Lithium, Standard Lithium, Livent, die Aktien sind alle etwas schwach, damit muss man leben. Es kann auch durchaus sein, dass wir vielleicht nochmal runtergehen, sogar auf 2 Euro. Ist alles möglich. Große Schwankungen werden wir bei Lithium-Aktien auch zukünftig haben. Aber das große Umfeld ist weiterhin voll intakt und darum geht es. Und gerade Firmen, die Projekte in den USA haben, das sind American Lithium, das ist Standard Lithium, die werden stark gefragt sein. Und die sind auch immer noch sehr heiße Übernahmekandidaten. Vielleicht jetzt nicht in den nächsten Tagen, aber im Laufe des Jahres gibt es da sicherlich doch die eine oder andere Transaktion, da bin ich mir sicher.
Dann werden wir es weiter verfolgen.
Machen wir.
Auch an dieser Stelle. Dankeschön, Alfred, für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut.